So. Letzte Woche haben wir schon so Losungen gezogen. Wir werden heute wieder die Möglichkeit haben, beim Abendmahl kann man sich so eine Karte ziehen, die so einem übers Jahr begleitet. Und die Jahreslosung für uns als Gemeinde heißt: Jesus Christus gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13, 8. Genau, aber ihr könnt die gerne dann auch später noch ziehen. Ich werde auch mal über diesen Text predigen, heute nicht, denn heute starten wir in die Predigtreihe in den Galaterbrief. Und die Predigtreihe heißt Galater. Ich weiß, es ist jetzt nicht sonderlich kreativ, aber ich bin total begeistert von diesem Buch und ich freue mich mit euch da hinein zu gehen. Und Martin Luther, das war ja ein großer Reformator, und der war von diesem Buch total geprägt und es war eigentlich der Auslöser von der Reformation. Das war das Buch, das ihn am meisten geprägt hat und es hat ganz Europa verändert. Wir haben jetzt letztes Jahr eben dieses Reformationsjahr auch gefeiert und ich bin gespannt, was der Galaterbrief bei uns auslösen wird. Ich möchte noch zu Beginn beten. Jesus, ich danke dafür, dass du uns die Bibel geschenkt hast. Ich danke dafür, dass wir in deinem Wort lesen dürfen. Ich danke auch für den Galaterbrief und ich bitte dich darum, dass du heute zu uns sprichst, dass du unser Herz veränderst und dass wir erkennen können, wer du bist. Amen. Der Galaterbrief ist ein Teil vom Neuen Testament und ist von Paulus geschrieben worden. Das war ein Apostel und der war immer unterwegs oder war eine Zeit lang unterwegs auf Missionsreise und hat Gemeinden gegründet. Und unter anderem war er auch in Galatien unterwegs und dort sind mehrere Gemeinden gegründet worden. Das ist dort, wo Ankara ist heute. Also Ankara, die Hauptstadt von der Türkei, würde jetzt mitten in Galatien liegen. Und es ist auch nachzulesen, eben, dass er da Gemeinden gegründet hat in Apostelgeschichte 13 und 14. Und Paulus ist dann immer weitergereist, hat in Ephesus, in Korinth und überall Gemeinden gegründet. Und er hat dann immer Kontakt gehalten mit den Gemeinden durch Briefe. Und dieser Galaterbrief, das ist ein Mahnbrief. Das ist so wie in der Schule, wenn die Noten sehr schlecht sind, dann kriegt man vom Lehrer oder vom Direktor einen Brief. Hat er auch eine Farbe? Nee. Der blaue Brief. Also es ist, der Galaterbrief ist so ein blauer Brief. Jörg schüttelt den Kopf, stimmt nicht? Ich weiß, okay. Bei mir, jedenfalls, wenn man den Brief nach Hause kriegt, dann weiß man, oh, die Alarmglocken stehen auf Rot. Und hier stehen die Alarmglocken auch auf Rot. Und ich möchte euch mal die Hintergrundgeschichte so ein bisschen erklären. Der Start von der Urgemeinde, von den Gemeinden, war in Jerusalem und es war zu Pfingsten. Und da kam ja der Heilige Geist und da haben sich ganz viele Juden aus aller Welt haben sich zu Jesus bekehrt. Und man nennt diese Juden auch Judenchristen oder messianische Juden. Und es war eine gewaltige Bewegung und viele Menschen lernten eben Jesus kennen. Und dann steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8, da prophezeite schon Jesus seinen Jüngern: Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Also die Botschaft von Jesus wird sich über die ganze Welt verbreiten, überall hin. Und es werden nicht nur Juden zum Glauben kommen, sondern auch Heiden. Und deswegen hat es dann Judenchristen gegeben und Heidenchristen. Und Heidenchristen, ich bin einer. Ich bin kein Jude, ich bin Heide. Deswegen, also wohne hier und lebe hier. Deswegen kein Jude und deswegen bin ich ein Heidenchrist. So, und jetzt hat es eben die Judenchristen gegeben. Die haben auch noch koscher gelebt. Die haben sich beschneiden lassen. Das waren halt richtige Juden. Und jetzt hat es ein Problem gegeben. Es gab einen Teil von den Judenchristen, die sind nicht klargekommen, dass sich Heiden zu Jesus bekehrt haben. Die haben gedacht, das kann's ja nicht sein. Jesus ist doch nur für die Juden gekommen und es hat vollkommen ihren Kopf gesprengt, dass Jesus für alle Leute auf der Erde gekommen ist. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn es jetzt auch noch Heiden zum Glauben kommen, dann müssen die Heidenchristen zumindest nach der Tora leben, die Vorschriften halten. Zumindest müssen sich die Heiden beschneiden lassen. Also nach dem Gottesdienst gibt es einen Kurs beim Andreas. Beschneidung. Genau, also das ist, sonst hätte man keine Männer hier. Gott sei Dank nicht, aber eben das war das Problem. Juden sagten, ihr müsst euch beschneiden lassen. Und einige Judenchristen machten sich dann auf den Weg nach Galatien und verlangten von diesen Heidenchristen, ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst seid ihr nicht gerettet, sonst gehört ihr nicht zur Familie Gottes dazu. Also ihr seid gar nicht richtige Christen, erst richtige Christen seid ihr, wenn ihr euch beschneiden lasst. Und als Paulus das rausgefunden hat, hat es ihm sein Herz gebrochen und er war sehr sauer. Er hätte sich wahrscheinlich am liebsten ins Flugzeug gesetzt und ist dorthin geflogen. Es ging aber nicht und deswegen hat er einen Mahnbrief geschrieben. Und wenn ich den Brief mit einem Wort beschreiben würde oder sagen, um was geht's, worum kämpft Paulus in diesem Brief, erinnert es mich an eine Filmszene von Braveheart und die möchte ich euch gerne vorstellen, worum es in diesem Buch geht, worum Paulus kämpft. Genau, und Braveheart, das ist ja so ein Kämpfer und bei den Schotten, kennt jemand den Film Braveheart? Genau, ein Klassiker. Schaut euch mal an, wofür Braveheart gekämpft hat. War nochmal von vorne. Genau, also Paulus hat um Freiheit gekämpft. Und es wird so in Galater 5, Vers 1 ausgedrückt. Zu Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Du kannst mal zu deinem Nachbarn sagen, es geht um Freiheit. Sag mal, es geht um Freiheit. Und Paulus warnt nicht nur mit dem Galaterbrief die Gemeinde, sondern er bringt auch Argumente mit und erklärt, um was es geht. Und dann ist der Galaterbrief, hat 6 Kapitel und in den ersten 2 Kapiteln geht es eben um Jesus, um sein Werk am Kreuz, das ist die gute Nachricht. Dann im Kapitel 3 und 4 geht es um, dass alle Menschen dazugehören, die glauben, dass wir alles ein Reich Gottes sind, eine Familie Gottes, also nicht nur ethisch nur Juden, sondern alle gehören zur Familie Gottes dazu. Und dann im letzten 2 Kapitel geht es darum, das war ja die Frage, wie kann man jetzt Gott mit Gott leben, wenn man nicht sich nach den Gesetzen so hält? Und dann sagt eben Paulus, es geht durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir verändert und befreit, um einander mit Liebe zu dienen. Aber da kommt man auch später dazu. Und heute geht es um das erste Kapitel, um das Evangelium, um die gute Nachricht. Und ich fange mal an zu lesen. Galater 1, 1 bis 5. Paulus, Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Paulus schreibt ganz klar, ganz gleich am Anfang, mit was für eine Berufung er kommt. Er hat sich jetzt nicht selber aufgemacht und ist nach Galatien gezogen und sagt, ey, ich habe euch was zu sagen, sondern er sagt, Jesus Christus hat mich selber berufen. Und dann geht es weiter an die Gemeinden in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind. Also Paulus war kein Einzelkämpfer, kein einsamer Wolf, sondern er hat in einem Team zusammengearbeitet. Vers 3. Und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selber der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt. Und das ist die gute Nachricht. Jesus Christus, unser Herr, hat sich selber als Opfer, ist für uns am Kreuz gestorben, für unsere Sünden hat sich hingegeben, hat mit seinem Leben bezahlt, damit wir befreit werden von dem Bösen und damit wir in Freiheit leben können. Also das Böse, die Sünde, Satan, der die Welt beherrscht. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und das ist die gute Nachricht. Und dann geht es weiter. Dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Und normalerweise, wenn man einen Brief schreibt, in der damaligen Kultur, schreibt man dann immer was Nettes dann über die Leute. Im Korintherbrief, das war auch eine wilde Gemeinde. Also wir feiern ja heute Abendmahl, und da sind die Leute schon besoffen zum Abendmahl kommen. Die haben Inzest gehabt, Ehebruch. Also das war eine wilde Gemeinde. Wenn wir in so eine Kirche reingehen würden, würden wir wahrscheinlich rückwärts wieder rausgehen und denken, wow, was ist denn hier los? Aber Paulus schreibt in Korinther 1, Vers 4, jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinen Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Also er dankt der Gemeinde in Korinth und weist sie dann auch zurecht, aber hat mal was Gutes zu sagen. Das macht er auch bei den Ephesern, das macht er bei den Philippern, aber bei den Galatern kommt mir vor, hat Paulus Bluthochdruck, dass er gar nicht Zeit hat, was Nettes über die Galater zu schreiben, sondern er schreibt gleich, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Ich wundere mich. Also wundern heißt ja, was ist denn da los? Was, hey, kann das wirklich sein, was da passiert? Manche kommen dort und schreiben eigentlich so, auf gut Deutsch heißt es, ich bin richtig angefressen auf euch, richtig sauer. Galater, wie schnell ihr euch wieder abwendet. Seid ihr jetzt wahnsinnig geworden? Es kann doch nicht sein, dass ihr das Geschenk der Gnade, was Jesus für euch am Kreuz getan hat, einfach mit Füßen tretet und ihr euch einfach eine andere Nachricht zuwendet. Dann Vers 7, dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Paulus stellt klar, ihr aus Galatien, ihr seid völlig auf dem Holzweg, ihr seid völlig verwirrt. Die da gekommen sind, diese Juden, die sind echt gefährlich, weil sie die Botschaft von Jesus Christus, die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist, verändern. Und Jesus spricht jetzt eine Warnung aus, die es in sich hat. Vers 8 heißt es, doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Paulus warnt hier eindringlich. Es ist egal, wie smart jemand aussieht. Es ist egal, was er für einen Stand hat. Es ist egal, wer es ist, auch wenn es ein Engel ist. Wenn jemand sagt, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat für uns, nicht ausreicht, dass man noch eigene Leistung dazu tun muss, sich beschneiden lassen muss oder nur irgendwas tun muss, der sei verflucht. Also, um gerettet zu werden, reicht, dass Jesus für uns, für mich am Kreuz gestorben ist. Das geht nicht um Leistungen, um Beschneidungen, um Sabbat einhalten, was auch immer. Es reicht, was Jesus tut. Und deswegen reagiert Paulus auch so massiv, weil es die Grundfeste des Glaubens, des Evangeliums bedroht. Bei den Korinther, da ging es drunter und drüber. Das war Katastrophe, die Gemeinde. Aber trotzdem haben sie verstanden, wer Jesus ist, was Jesus für sie am Kreuz getan hat. Und das war die Gefahr bei den Galatern, dass sie diese gute Nachricht über Bord geschmissen haben. Und sie waren in Gefahr, erneut versklavt zu werden, erneut unter die Fesseln zu kommen und zu denken, ich muss es aus eigener Kraft schaffen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und ist auf Anlehnung auf den schmalen und den breiten Weg. Da steht, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Steht in Matthäus 7. Dieses Bild war früher ein christlicher Renner. Und ich mag Kunst. Ich mag mir gerne Bilder betrachten und zu schauen, was will der Künstler damit ausdrücken. Und so mag ich auch moderne Kunst. Ich finde es immer recht interessant, was die Leute dann so malen. Und ich liebe es auch, wenn Künstler Geschichten aus der Bibel zu Papier bringen. Oder ich mag auch Kirchen, wo dann so Szenen nachgestellt sind von der Bibel. Ich finde es richtig toll. Und hier hat eine Künstlerin die Szene vom breiten Weg und vom schmalen Weg gemalt. Aber es gibt einige, also wenn ich das Bild anschaue, gibt es einige Sachen, die mich irritieren und das möchte ich euch so ein bisschen aufzeigen. Auf der rechten Seite der breite Weg, der böse Weg, das sind die Leute, die den Esel schlagen, die Sau rauslassen, also die sind richtig die Bösen, die Schlimmen. Und dann eben die linke Seite, das sind die Christen, das sind die mit den Röcken und die kommen rechts, was muss ich so schauen, also rechts, also gut, böse, böse, brav. Also die Rechten sind die Christen, die Braven und da ist heile Welt. Aber Jesus, ich glaube, Jesus meint nicht den bösen Weg und den braven Weg, denn die Bibel sagt, du kannst moralisch gut sein, aber trotzdem verloren geht. Es geht nicht um Moral und Religion. Und wenn ich das Leben, mein Leben anschaue, oder jetzt von Christen, dann merke ich, wir brauchen immer wieder Vergebung. Wir fallen immer wieder hin. Und ich würde mir wünschen, wenn ich so ein Bild mal, dass das auch reinkommt, wie Christen immer wieder hinfallen, und aber durch die Kraft des Heiligen Geistes verändert werden. Und da kommt ja im Galaterbrief der Paulus noch zu sprechen am Ende, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes die Leute, die Menschen verändert werden. Eben Liebe, Freude, Friede, Geduld, das sind die ganzen Früchte und das bewirkt der Heilige Geist. Und es geht, beim Christsein geht es darum, dass wir Jesus begegnen und dass wir von ihm, von Jesus und seiner Kraft verändert werden. Und das ist die wichtige Reihenfolge, um zu Jesus zu kommen, muss sie nicht gut sein, sondern um Jesus zu kommen, muss ich einfach zu Jesus gehen und er verändert mich. Und dann auf der anderen Seite der breite Weg. Und ich glaube, der breite Weg ist gepflastert mit guten Taten. Es gibt so viele Leute, die Gutes tun, die sich um Leute kümmern, um Katzen kümmern, um die Schöpfung kümmern. Also es gibt Leute, die wirklich, wirklich gut sind, die moralisch gut sind. Du kannst auf dem Weg der Religion sein, du kannst moralisch gut sein, aber du hast keine Beziehung zu Gott. Und Paulus beschreibt es auch im Galaterbrief im 1, Vers 14, wie er drauf war. Paulus war moralisch und religiös super drauf. Da heißt Galater 1, 14, in meinem Eintreten für die jüdische Religion übertraf ich viele meiner Altersgenossen. Ich war ein fanatischer Eiferer für die überlieferten Vorschriften meines Volkes. Also Paulus, der hat es echt drauf gehabt. Wenn man so sagt, oh, was ist ein guter Jude? Dann haben die Leute gesagt, wow, Paulus, das ist ein guter Jude gewesen. Aber das Problem von Paulus war, Er hat Jesus verpasst. Er hat die gute Nachricht verpasst. Er hat aus eigener Kraft versucht, Gott nachzufolgen. Und es hat dann sogar dazu geführt, dass er Christen verfolgt hat. Und er war vollkommen verblendet. Und obwohl er dachte, er macht alles richtig, hat sich voll eingesetzt, war er völlig auf dem falschen Weg. Und erst als er Jesus begegnet ist, hat sein Leben geändert und er hat Leben gefunden. Das heißt, das enge Tor und der schmale Weg führt zum Leben. Und diese Begegnung mit Jesus führt zum Leben. Und bei Jesus geht es nicht um Religion, es geht nicht um moralisch gut zu sein, es geht nicht darum, um kulturelle Forderungen. Das gehört nicht zum Evangelium. Das bringt keine Freiheit. Wenn du so lebst und denkst, ich muss immer alles richtig machen, ich muss beweisen, wie gut ich bin, dann hast du ständig Angst und hast die Angst, permanent zu versagen. Und das bringt keine Freiheit. Es geht bei der guten Nachricht darum, was Jesus für mich getan hat und nicht, was ich für Jesus tue. Jesus ist gekommen, uns zu befreien von der Sündhaftigkeit. Und das geht eben nur übers Kreuz und weil Jesus für die Sünder gestorben ist und für die Sünden. Und deswegen, ich mag das Bild trotzdem, aber trotzdem denke ich mal, wenn ich so ein Bild anschaue, gibt es ein paar Sachen eben, die mich irritieren. Weil Jesus ist das Leben. Und wie war Jesus drauf? Und in Lukas 15,1 wird beschrieben, wie Jesus drauf war. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Also die Gesetzeslehrer und die Pharisäer, das waren die guten Juden, die frommen Juden, die alles richtig gemacht haben, unter Anführungszeichen, die haben sich aufgeregt. Der nimmt die Sünder auf, der isst sogar mit ihnen, das kann es doch nicht sein. Und dann, auf das hin, erzählt Jesus drei Gleichnisse. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis von der verlorenen Münze und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und beim verlorenen Sohn gibt es eben zwei Söhne. Der Jüngere steht für die Heiden, der nimmt das Erbe vom Vater, der verprasst ist, der geht ins Ausland, der hurt rum und landet schlussendlich bei den Schweinen. Also der, weiter weg als dieser Heide, also wie dieser jüngere Sohn, kann man gar nicht mehr von Gott sein. Aber der Vater, Gott selber, hält Ausschau und wartet, wann kommt endlich der Sohn zurück. Und als er dann endlich zurückkam, nimmt er ihn auf, umarmt ihn, gibt ihm neue Klamotten, steckt ihm einen Ring auf, schmeißt ein großes Fest und feiert, dass er wieder ein Teil von der Familie ist. Der ältere Sohn steht für die Juden. Der steht für denjenigen, der gehorsam war, der brav war, der alles Mögliche getan hat. Der stand auf dem Feld, der hat für Gott gearbeitet, der hat für den Vater gearbeitet. Und es war immer so, seine Einstellung war so, boah, ich arbeite für den Vater, deswegen muss er auch für mich Sachen tun. Ich habe mir das verdient. Ich habe mir verdient, dass er für mich ein Fest einschmeißt. Der war neidisch und so weiter. Und die Botschaft von diesem Gleichnis ist, beide, der Jüngere und der Ältere, lebten nicht in der Beziehung zum Vater. Und beide, der Jüngere und der ältere Sohn, waren verloren. Und du kannst genauso verloren sein wie der Jüngere durch dein eigenes Gutdünken und gerecht sein vor Gott. Also du kannst verloren sein, indem du aus eigener Kraft versuchst, vor Gott gut dazustehen. Zu meinen, durch meine eigene Kraft kann ich Gott zeigen, wie gut ich bin. Bin mein eigener Retter und Herr. Und du studierst vielleicht die Bibel jeden Tag, betest, aber die Motivation im Herzen ist, jetzt muss mich Gott erretten, weil ich das und das getan habe, weil ich die Bibel durchgelesen habe, muss mich Gott erretten und erhören. Schau doch, wie hingegeben ich bin. Aber wenn man so lebt, dann ist Jesus eine Inspiration, aber nicht Erlöser. Und es gibt eben nur zwei Wege, und Christsein bedeutet nicht eine Einladung zum älteren Bruder, sondern Christsein bedeutet, das Evangelium anzunehmen und zu sagen, danke Jesus. Also der erste Schritt zum Christsein bedeutet, danke Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme dieses Geschenk an, ich bin zerbrochen zu dir, ich habe nichts, ich habe gar nichts, was ich aus eigener Kraft vor dir bringen kann, sondern was du für mich am Kreuz getan hast, das reicht vollkommen aus. Und das ist eben der schmale Weg und das dort zu sagen, Jesus, du bist das Ein und Alles für mich. Und ich weiß, ich wiederhole mich öfters in dieser Predigt eben immer mit dieser Botschaft, es geht nicht aus eigener Kraft, aber es ist mir so wichtig, diese Botschaft, weil das die Grundlage ist. Und diese Wahrheit ist oft so umfochten, dass man denkt, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, das ist gut, aber ich muss doch und. Aber das ist eine Lüge. Und Paulus sagt und ringt mit den Galatern und sagt, was Jesus am Kreuz getan hat, es reicht. Es braucht nicht mehr. Was Jesus am Kreuz getan hat, reicht, damit ich gerettet werde. Es braucht keine Beschneidung, es braucht keine guten Taten, es braucht nicht, ich muss brav sein. Alles macht Jesus am Kreuz. Und deswegen ist es wichtig, dass wir prüfen, wenn wir Sachen uns anhören, wenn wir Predigten anhören. Ich liebe es im Internet auch Predigten anzuhören und ich finde es auch immer genial. Und trotzdem muss man aufpassen, weil im Internet oder sonst was ist relativ viel Müll unterwegs. Und man kann relativ schnell irgendeiner Lehre auf den Leim gehen. Sogar im Galater 2 wird beschrieben, dass Petrus, ein Jünger von Jesus, auch auf dem Leim gegangen sind. Da kamen, der hat dann gegessen, der Petrus, mit den Heiden. Und dann kamen die Juden aus Jerusalem und dann hat er plötzlich Angst gehabt und dachte, boah, wenn die Juden jetzt kommen und sehen, ich esse mit den Heiden, dann ist er mal schnell aufgestanden und hat sich versteckt und hat gesagt, ich habe mit den Heidenchristen nichts zu tun. Und Paulus hat gesagt, hey Petrus, das geht gar nicht und hat ihm gesagt, das ist nicht Evangelium, du musst umkehren. Und sogar Petrus hat Zurechtweisung gebraucht. Und deswegen liebe ich Gemeinde, deswegen liebe ich Hauskreise, deswegen liebe ich, dass ich nicht alleine unterwegs bin, weil wir brauchen uns gegenseitig, dass wir uns immer wieder zurechtweisen in aller Liebe und sagen, hey, Jesus allein, er ist die gute Nachricht. Dass wir uns helfen, Jesus nachzugehen. Und es ist wichtig, dass wir Leute an der Seite haben, die in unser Leben hineinsprechen dürfen. Nicht jeder muss in jedem Leben reinsprechen, aber wir brauchen Leute, die sagen, hey, schau mal, jetzt bist du gerade auf der schiefen Bahn, komm wieder zurück zu Jesus. Es ist, was er getan hat. Und dann natürlich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, er verändert unser Leben. Und das werden wir auch die nächsten Wochen hören, was das macht mit einem Christen, diese Tat, was der Heilige Geist macht, was er für Veränderungen schafft. Und heute, wir werden jetzt gleich Abendmahl miteinander einnehmen. Die Musiker können schon rauskommen. Und wenn wir ins neue Jahr blicken, ich weiß nicht, was du dir vorgenommen hast, du denkst, was muss ich für Vorsätze haben, was will ich tun? Und ich möchte dich ermutigen, wenn du ins neue Jahr gehst, dann nicht so Vorsätze, was muss ich alles leisten für Jesus, sondern die Vorsatz, Jesus, wo bist du? Wenn du die Bibel aufschlägst, dass du suchst, Jesus, wo bist du? Ich möchte dir begegnen. Wenn du Lobpreis machst, Jesus, wo bist du? Weil beim Christsein geht es um Beziehung. Es geht darum, Gemeinschaft zu haben mit Jesus, mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist und nicht, was ich alles leisten muss. Und der Heilige Geist, er verändert unser Leben, da kommen wir nachher später auch noch dazu, aber es geht erst einmal um Beziehung. Und wenn ihr reinstartet, macht euch Mut machen, wo ist Jesus? Dass wir die Liebe zu Jesus kultivieren, dass wir schauen, Jesus, zuerst Jesus lieben und dann kommt alles andere. Amen.